Ja, herzlich willkommen. Dienstagabend, 20.30 Uhr, unsere beliebte Zeit für unser Highlight der Woche. Jasmin und ich gehen wieder live. Hallo Jasmin.
Hallo.
Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja, ja. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Wir wollen uns heute Abend natürlich wieder ein bisschen mit Datenschutz beschäftigen. Wir machen das wie jede Woche. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt euch einbringen, ihr könnt alles Mögliche in den Chat posten. Am liebsten natürlich Themen, die mit Datenschutz zu tun haben. Wir beantworten so gut es geht alle eure Fragen, Dinge, die wir auch schon immer mal wissen wollten. Da kennen wir gar nichts. Und genau. Mich würde natürlich erstmal interessieren, wer schaut uns überhaupt zu? Wo kommt ihr her? Wer ist dabei? Und ja, postet es uns, dann wissen wir ein bisschen Bescheid. Genau.
So. Genau.
Ja, jetzt haben wir ein Thema für heute eigentlich. Wir sind mit unserer Planung irgendwie total hinten dran.
Es ist viel los.
Ja, es ist im Moment echt total viel los. Das ist wohl wahr. Glaubt man gar nicht, ne? Also es war ja letztes Jahr um die Zeit, war ja so richtig die totale Delle. Ich wollte damals so meine ganzen Audits im April und im Mai machen. Datenschutzüberprüfung und so weiter. Das sind ja eigentlich Audits. Ja. Ne? Da ist alles flach gefallen, ne? War nichts los. Ja, und dieses Jahr weiß ich gar nicht mehr, wo ich überhaupt anfangen soll vor Aktivitäten. Das ist schon, hat sich schon irgendwie cool entwickelt, trotz Pandemie. Gut, aber worüber wollen wir heute reden? Wir hatten uns ja neulich schon mal irgendwie darüber unterhalten, wie wir uns eigentlich Datenschutz so vorstellen. Und da gab es ja auch interessante Diskussionen auf LinkedIn, die, wo du ja ein bisschen provokativ unterwegs warst.
Ja.
Und ich hau ja so ein bisschen auch in meine gleiche Kerbe rein, im Sinne von dem Slogan, den ich jetzt so mittlerweile überall habe. Privacy as a Service. Ja, aber da waren also tatsächlich in der Datenschutzer-Community nicht alle glücklich mit dem Ansatz. Genau.
Nein.
Aber wollen wir mal kurz gucken, wer denn alles so uns zuschaut. Da sind nämlich eine ganze Reihe von Leuten, teilweise kennen wir es schon. Abend zusammen. Hallo, Klaus-Michael Kaiser. Schön, dass du dabei bist. Dann hat jemand unser Intro, die Liane, unser Intro ganz toll gefunden. Ja, das freut mich. Das ist aus meinem Bock.
Ach so, ja, genau. Da. Oh Gott, seitenverkehrt. Ja.
Das ist furchtbar. Ich werde es also wahrscheinlich heute noch irgendwie 200 Lives, bis ich das auf die Kette kriege. Die Petra ist da. Schön, Petra, dass du dabei bist.
Aus Zürich.
Aus Zürich, genau. Also,
ach ja, das ist schon lange her.
Du hast ja sowieso irgendwie so die große Schweizer Connection. Also eigentlich wird ja da ganz besonders miteinander sein. Ja, und Liane ist Kanzleiberaterin. Das musst du uns noch mal ein bisschen näher erläutern, was das genau ist.
Genau.
Klingt auf jeden Fall erstmal spannend. Ja, also worum ging es bei dieser Diskussion auf LinkedIn? Es ging darum, dass du, wenn ich das richtig zusammenkriege, gesagt hast, also Leute, kümmert ihr euch um euer Kerngeschäft und ich mache den Datenschutz für euch.
So. Ja. Das kam total gut an.
Fasse ich das richtig zusammen, ja?
Ja, so ungefähr. Ne? Es war halt schon überspitzt und provokativ, aber im Grunde genommen war es so. Wobei ich natürlich auch immer dazu sagen muss, es war nicht der Datenschutzbeauftragte damit gemeint. Ne? Also Zielgruppe dieses Postes waren eigentlich Startups, so, die gerade gegründet haben, die eigentlich, wenn sie in Deutschland ansässig sind, erst ab 20 Mitarbeiter tatsächlich oder ab 20 Personen, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben, überhaupt einen Datenschutzbeauftragten brauchen. Mhm. Es ging mir tatsächlich um diese Unternehmen halt. Also um die kleinen, um die Startups, die gerade losgelaufen sind und halt eben auch Datenschutz haben möchten, es sich aber einfach nicht leisten können, einmal monetär vielleicht irre viel zu zahlen, aber halt eben auch, wo es zeitlich einfach schwierig wird, weil wenn die Leute, die haben ja nicht nur einen Job, die haben meistens mehr als einen Job. So, das sind dann halt so zwei, drei Sachen, die die halt beaufsichtigen oder machen oder ja, wofür die zuständig sind. Und wenn man denen jetzt noch sagt, ja, aber Datenschutz musst du dann halt auch selber machen, ja, dann kann man sich vorstellen, wie lange das dauert.
Also ich finde ja, dass wir Datenschutzbeauftragten und da kann ich gleich, glaube ich, die IT-Sicherheitsbeauftragten noch mit in die Kerbe nehmen, mit ins Boot holen, was das ist ein komischer Satz, ich bin da irgendwie total durch den Wind. Also mein Deutschlehrer hätte sich jetzt im Grab umgedreht. Was ich sagen wollte, ist, wenn ich die Datenschutzbeauftragten und die IT-Sicherheitsbeauftragten, wenn ich uns mal da so als eine Gruppe zusammennehme, dann habe ich immer den Eindruck, unser Anspruch ist an sozusagen unsere Klienten, also unsere Kunden, dass sie sich unglaublich wahnsinnig sehr für dieses Thema interessieren müssen. Und wenn sie es dann wieder erwartend nicht tun, sind wir irgendwie tödlich beleidigt.
Und ja, vor allen Dingen sind das dann halt auch blöde Kunden, ne? Also die schätzen das Thema dann nicht.
Ja, und das geben wir natürlich nicht zu, ne? Dass wir da persönlich beleidigt sind, dass irgendjemand unser Thema jetzt nicht so wichtig findet. Und dann kommen wir mit irgendwelchen Argumenten und vor allen Dingen mit den ja, teilweise, glaube ich, sehr untauglichen Versuchen, den anderen irgendwie die Wichtigkeit unseres Themas beizubringen.
Ja.
Und ich glaube, in die Richtung, ketzerisch war ja sozusagen dein Post unterwegs, dass du ja auch gesagt hast, also klar, die Zielgruppe, die du angesprochen hast, die Startups, die haben eigentlich für alles im Kopf, aber im Kern eigentlich nicht für Datenschutzthemen. Ja. Denen geht es um ihr Businessmodell, denen geht es um ihre Finanzierung, denen geht es um
alle diese Dinge. Entwicklung.
Genau, aber Datenschutz. Ja, und wenn dann halt dazu kommt, dass sie eben noch so klein sind, ich meine, das Problem hast du aber nicht nur bei Startups, das hast du ja bei vielen, sagen wir mal, Einzelkämpfern, selbstständigen Gründern, aber auch etablierten Unternehmen, die halt eben unter dieser 20-Personen-Grenze liegen, sie sagen, ja, Datenschutz ist ja okay, aber eigentlich verdiene ich mit diesem ganzen Datenschutzkram nicht einen Cent mehr und am Ende kräht doch irgendwie auch kein Hahn danach.
Ja, so kommt es ja auch an, ne? Also es ist ja eben so, sage ich mal, dafür sind die Aufsichtsbehörden zu sehr auf etwas, auf mittelständische und große Unternehmen aus, als dass sie jetzt bei den Kleinen gucken.
Hast du gesehen, dass wir hier gerade
beobachtet werden? Wir werden beobachtet.
Ja, wir sind hier gerade heute Abend in einem Assessment Center gelandet für strategische Unternehmenskommunikation.
Ja, das kann einem passieren.
Ich bin ja noch nicht so aufgeregt, aber jetzt. Jo, gucken wir mal. Sollen wir uns von unserer besten
Wird schon schief gehen.
Genau. Nein, aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Die Frage ist halt tatsächlich die, und das würde ich jetzt mal gerne an alle die uns zuschauen, mal die Frage richten. Jetzt schaut ja zu, weil ihr euch offensichtlich entweder für unser Format oder für den Datenschutz interessiert. Aber da habt ihr ja wahrscheinlich auch Erfahrung aus der Praxis. Wie seht ihr das? Wie kann man auf Leute zugehen und Leute von Datenschutz überzeugen, die da so eine, ja, ich sag mal, so eine averse Haltung eigentlich dazu haben? Weil im Kern muss es ja letztlich darum gehen, die Hemmschwelle oder die Eintrittsschwelle in das Thema, ja, die Hürde, wie auch immer man es nennen möchte, so klein wie möglich zu halten.
Ja. Und
Und ich wünschte mir, ich würde sowas mal von meinen Kunden hören.
Wie hörst du das nie?
Der Datenschutz.
Ach komm, aber in deinen Workshops hörst du das.
Ja, gut, aber.
Ja, in den Workshops, da sind wir immer alle ganz gut, ne? Motivieren, so, oh, boah, jetzt habe ich Bock auf Datenschutz. Okay.
Ja, genau.
Ja. Aber das ist es natürlich, ich sag mal, das ist tatsächlich Kommunikation, ist tatsächlich die hohe Kunst im Datenschutz. Weil das ist sehr fragil, sage ich mal. Man muss sich da schon sehr bewusst sein, wie man mit den Kunden halt kommuniziert. Und ich habe da schon einiges erlebt. Also auch von Kundenseite her, wo ich gesagt habe, das passt einfach auch nicht zu mir. Und deswegen habe ich da auch auf denjenigen, der so nett immer geschrieben hat, kommentiert hat, ich dann auch irgendwann gesagt, ja, du hast halt eben andere Kunden. So. Und da kommuniziert man halt eben auch anders. Also es ist klar, wenn ich in einem Konzern halt bin, dann kommuniziere ich auch anders. Obwohl ich das auch immer sehr traurig finde. Aber ich glaube, man sollte es dem Kunden so leicht wie möglich machen.
Ja. Also ich vergleiche es ja immer mit jemandem, der sich selbstständig macht, der dann sagt, du zahlst deine Steuern, du machst deine Buchführung, aber wer zum Henker hat schon mal die Abgabenordnung komplett durchgelesen? Also ich kann für mich jedenfalls sagen, ich nicht. Peter schreibt, meiner Erfahrung nach kommt das ein wenig auf die Sensibilität der Inhaberverantwortlichen an. Ich habe da schon sehr viele unterschiedliche Einstellungen gesehen. Ja, das ist tatsächlich so, dass auch wir mit ganz unterschiedlichen Einstellungen da konfrontiert werden. Auf der
Erlebnisebene.
Ja, also tatsächlich Datenschutz als Erlebnis, das...
geht. Also ja, okay. Bei mir gehe ich ja auch auf Schatzsuche, ne, mit meinen Kunden.
Ja. Aber das stimmt. Also im Prinzip auf Professionalität fokussieren und Datenschutz als Vertrauensbildung oder Datenschutz ist Vertrauensbildung, das ist tatsächlich der Punkt. Bei Datenschutz geht es natürlich ganz, ganz viel um Vertrauen und die Frage ist halt, wie kriegst du das hin, wenn du jetzt auf einen Kunden zugehst und sagst, pass auf, Datenschutz wissen wir, das ist jetzt ein Thema, mit dem du eigentlich nicht so viel am Hut hast. Wir wollen jetzt keine Angst machen, aber es ist ja nun mal so, dass es bestimmte gesetzliche Regelungen gibt und wenn du die nicht einhältst, dann hast du möglicherweise Konsequenzen, die negativ sind. Und wir können dir helfen, sozusagen dich zum einen selber vor solchen Konsequenzen zu schützen, aber eben auch dafür zu sorgen, dass du eben gut auch mit den Daten, die dir anvertraut werden, umgehst. So. Und dann habe ich halt so das Gefühl, dass viele Datenschutzbeauftragten, also das ist mein Eindruck, sagen wir es mal besser so, dann immer wieder ein Stück weit das Rad neu erfinden. Ja, das heißt, du machst eine Bestandsaufnahme, du guckst dir dann irgendwie erstmal alles an, du verbrauchst relativ viel Zeit, indem du jedem neuen Kunden immer wieder die gleichen Fragen stellst. Und interessanterweise stelle ich halt fest, auch wenn die einzelnen Kunden sich für sehr individuell halten, bezogen auf den Datenschutz, sind sie es eigentlich gar nicht.
Nein, das stimmt.
Und da würde ich jetzt einfach gerne als Datenschutzbeauftragter ansetzen und sagen, pass mal auf, Leute, ich respektiere natürlich euch in eurem Geschäftsmodell als völliges Unikat, das ist gar keine Frage. Aber so wie im Prinzip jedes Unternehmen sich nicht über seine Buchhaltung differenzieren kann, ja, kann es sich das eigentlich auch nicht über den Datenschutz. Also heute ist es bedauerlicherweise so, dass Unternehmen, die den Datenschutz tatsächlich ernst nehmen, sich gegenüber denen, die es nicht tun, differenzieren. Aber würden wir jetzt sozusagen alle uns an den Datenschutz halten, dann wäre das ja in dem Sinne kein Differenzierungsmerkmal. Weil das, was
doch, zu tun ist... Doch, das geht.
Ja?
Das geht, doch. Du kannst dich auch über Datenschutz differenzieren. Es kommt aber auf die Branche drauf an. Also,
ja, aber doch, ja auch nur, weil es viele gibt, die... denen der Datenschutz am Popo vorbeigeht. Das ist ja das, was ich meine.
Na, es geht dir nicht am Popo vorbei, das glaube ich nicht. Also, wenn ich mal bei meinen Werbeagenturen gucke, bei denen ist das mittlerweile, die haben es einfach mit ins Angebot reingeschrieben. Die bieten das ihren Kunden mit an. So. Na, okay. Also durch das letzte Jahr war es jetzt so, dass sie halt die Offline-Events halt eben online gemacht haben. Mhm. Und also Online-Messen, Online-Seminare, Online- keine Ahnung, was alles Summits. Ist auch wirklich interessant, was es da halt eben tatsächlich vom Erlebnis her, dass das tatsächlich online geht. Ne, das fand ich auch total klasse. Also auch mal da selber hinter zu gucken. Also das kommt ja auch viel aus diesem Gaming-Bereich. Ne? Da kannst du ja echt Welten bauen. Das ist ja fantastisch. Aber das ist halt eben für diese Unternehmen, die das immer offline gemacht haben, ist das natürlich neu. Mhm. So. Und deren Datenschutzbeauftragten wiederum haben immer einmal das Problem, naja, die kriegen von der Marketingabteilung, die ja diese Sachen durchführt oder einen Auftrag gibt, nicht immer so, ja, sag ich mal, die Infos, die schön wären. Weil du musst dann natürlich, wenn du das halt online machst, dann brauchst du natürlich auch wieder brauchst eine Landingpage, dann brauchst du halt deine Datenschutzerklärung drauf, dann musst du halt irgendwie die Kunden informieren und sowas über den Ablauf dieses und jenes und wo packst du das hin? Erstmal, wo packst du es hin? Wo packst du es auf dem Event hin? Aber wo packst du es auch vorne schon hin? Die haben ja in der Hinsicht gar keine Ahnung, deswegen geben sie es ja auch jemanden ab, was da halt abläuft.
Ja, nimm das Beispiel Webseiten. Ne? Also egal, wie toll eine Webseite gestaltet ist, und das ist ja immer noch für viele auch ein Differenzierungsmerkmal, eine coole Webseite zu haben. Da kann man ja auch wirklich viel machen, um sich zu differenzieren. Aber im Kern, wenn wir jetzt über den Datenschutz reden, sind die Themen, die da zu behandeln sind, immer genau wieder die gleichen. So. Ja. Und ich finde es dann schon sehr erstaunlich eigentlich, wie viele in dieser Hinsicht schlechte Webseiten man findet, wenn man da ein bisschen genauer hinguckt. Weil eigentlich sollte auch jede Agentur, die Webseiten baut, ja, diese Basics, die da zu berücksichtigen sind, verstehen und ohne weiteres anwenden können. Ja.
Und das haben wir wohl den Generatoren zu verdanken. Den Datenschutzgeneratoren.
Naja, aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich, es ist doch Handwerk, was wir da vor uns haben. Also wenn ich sage, ich baue eine Webseite, dann ist doch vollkommen klar, dass ich eine Datenschutzerklärung dafür brauche. Und dann ist doch vollkommen klar, dass dieses blöde Cookie-Banner da drauf muss und dann ist vollkommen klar, wie das auszusehen hat. Und es ist vollkommen klar, dass das Cookie-Banner nicht nur Cookies verhindern muss, sondern eben auch Skripte, die auf dem Ding laufen, dass ich eben nicht, bevor ich meine Einwilligung gegeben habe an dem Cookie-Banner auf Google Analytics und Google Fonts und hast du nicht gesehen, zugreifen darf, dass das alles erstmal ausbleiben muss. Das sind ja einfach Dinge, die muss man ja nicht jedes Mal neu erfinden. Das gehört eigentlich sozusagen schon in die Grundbildung derer, die Webseiten bauen, eigentlich mit rein.
Ja, ja, das Ding ist aber, dass das ja häufig Webagenturen sind, Grafikagenturen sind. So, und da fragt der Kunde die dann natürlich halt auch nach der Datenschutzerklärung beziehungsweise Impressum-Datenschutzerklärung. Und dann haben sie eben das Problem, wenn sie das machen, wenn sie diese Datenschutzerklärung machen, dann ist es ja in Deutschland so, dann haftest du ja auch dafür, was da drin steht.
Okay.
Dann. Und deswegen landen diese dann halt bei den Generatoren, um das zu umgehen. So. Da steht zwar auch immer drin, dass das nicht rechtssicher ist, aber es ist ein bisschen sicherer, also die fühlen sich halt immer ein bisschen sicherer, als wenn sie es halt selber machen. So. Und ja, diese Generatoren sind halt eben so ein bisschen, ob da dann immer alles drin ist, ist halt die Frage.
Ja, wobei, da würde ich jetzt sogar noch großzügig sein, ehrlicherweise. Also ich fände es ja schon mal gut, wenn man sagen könnte, so nach so einer 80-20-Regel ich brauche nicht irgendwie die fünf, die alles zu 99% korrekt machen, sondern wenn es eben alle wären, die es nur zu 80% richtig machen, dann wäre dem, dem Datenschutz echt geholfen.
Ja.
Oh, jetzt kommt aber ein langer Text. Wie schätzt ihr denn Studien ein? Meine Kunden kommen regelmäßig Einladungen zu Studien, wo ganz viel gefragt wird. Die Großen wie KPMG und EY schöpfen Daten ab, die schlussendlich dem Business Development dienen. Da denke ich manchmal so, nun ja, formal juristisch sicher sauber, aber das ist das moralisch okay. Ja, also da brauchen wir, wenn wir über die Moral bei der Geschichte reden, glaube ich, gar nicht so weit gehen. Dann müssen wir uns nur die Cookie-Banner angucken, über die wir gerade gesprochen haben. Also die finde ich teilweise schon moralisch sehr, sehr anfechtbar, weil ist ja logisch. Also ich komme noch auf diesen Punkt. Ich will jetzt, wollte jetzt nicht so direkt abbiegen, aber der entscheidende Punkt, um den es mir da geht, ist, wenn man sich so manche Cookie-Banner anguckt, dann sieht man ja sozusagen eigentlich ein Blinder mit dem Krückstock, dass die so gebaut sind, dass die Leute eigentlich gar keine großartige Wahl haben, als auf alles akzeptieren zu klicken. Ja, da sitzen Leute, deren Geschäftsmodell darin besteht, möglichst viele Daten abzugreifen. Und die haben jetzt einfach ein Problem, wenn sie dem User das zugestehen, was ihm per Gesetz eigentlich zugestanden werden soll, nämlich die freie Entscheidung, ob er dem zustimmt oder nicht. Und das wollen die nicht, also fangen sie an zu tricksen und zu türken, damit das Ganze hinterher dann da wieder da rauskommt, wo es eigentlich vorher gewesen ist, nämlich, dass sie alle Daten der User abfischen können. Und im Prinzip ist das bei dieser Marktforschung, die da gemacht wird, oder bei diesen Studien, die da gemacht werden, auch nichts anderes. Da werden Daten eingesammelt, um anschließend das Potpourri, das man aus diesen Daten dann zusammengemixt hat, dann für viel Geld wieder zu verkaufen.
Ja.
Mehr ist es im Grunde nicht. So. Formaljuristisch ist das wahrscheinlich kein großes Problem, weil natürlich jeder, der Daten abgibt, wenn es seine eigenen personenbezogenen Daten sind, natürlich selber entscheidet, ob er das macht. Und indem er es dann tut, das ist das Gleiche, wie wenn ich auf Facebook gehe und da mich datentechnisch freigebig zeige, ist genau das Gleiche. Das ist die informationelle Selbstbestimmung, das kann jeder für sich selber entscheiden. Insofern ist halt immer die Frage, was wird den Leuten so erklärt, um was es da geht. Ne? Also kriegen sie die volle und die ungefärbte Wahrheit dort erzählt.
In der Transparenzpflicht kann auch leicht oder kann auch viel suggeriert werden. Ne? Also das ist so, manchmal ist der Grat sehr, sehr schmal, der da verläuft, wo man dann so, dass dann noch so okay ist. Aber ja.
Ja, im Grunde ist es aber das, was mich dann auch ärgert, ne? Es gibt alles. Es gibt die Verantwortlichen, die sich für Datenschutz null interessieren. Es gibt die Verantwortlichen, die versuchen, das einigermaßen vernünftig zu machen. Und es gibt die, die den Datenschutz ziemlich genau kennen und die versuchen, ihn an allen Ecken und Enden auszutricksen, um an die Daten ranzukommen. Und letztere, da bin ich voll bei Liane, das ist aus meiner Sicht unmoralisch. Das ist nicht legitim. Es mag formal juristisch noch funktionieren, aber ich finde das nicht seriös, ehrlicherweise. Aber da sind wir jetzt auf dieses schmale Brett gekommen. Eigentlich war der Ausgangspunkt ja der.
Aber ich finde das so. Ich finde das so süß. Du hast gerade gesagt, seriös. So, wo ich dann so gedacht habe, was ist denn seriös? Was ist auch für Datenschutzbeauftragte, was ist seriös? So.
Ne, das, was in der DSGVO relativ weit vorne steht, der Grundsatz von Treu und Glauben. Mhm. Und das klingt ja erstmal, Treu und Glauben, das klingt ja sehr oldschool, sehr altmodisch.
Ja, ist es ja auch. Also, ja, aber es kommt ja aus dem. Aus dem Alten.
Aus dem Alten.
Aus dem Alten.
Aus dem BGB.
Aber also WGB, genau. So ist es.
Ich finde, das ist schon wichtig, dass man das nochmal sich klar macht. Treu und Glauben, ja, heißt sozusagen das, was, es ist ja ein unbestimmter Rechtsbegriff. Es ist ja nirgendwo wirklich ausdefiniert, was Treu und Glauben ist. Letztlich geht es an der Stelle darum, dass man hier nicht hinters Licht geführt wird, dass man sozusagen offen und transparent und ehrlich und redlich miteinander umgeht. Ja, das verbirgt sich ja dahinter. Und letztlich kann man es runterbrechen auf die Fragestellung, kann ich meinem Gegenüber vertrauen? Kann ich in das, was er äußert, kann ich in das, was er tut, Vertrauen haben, ohne dass ich jedes Mal darüber nachdenken muss, ob der mich hier über den Tisch zieht. Ja, das ist letztlich, was hinter Treu und Glauben steckt. Und da ist natürlich so eine Datenschutzerklärung, die irgendwas suggeriert, was nicht ist, oder so ein Cookie-Banner, was suggeriert, und nicht ist.
Oh ja.
Aber das letztlich geht es am Ende des Tages darum, zu vertrauen. Ja? Und es ist so, dass unser ganzes System, unsere ganze Gesellschaft am Ende des Tages nur funktioniert, weil wir in Dinge vertrauen. Ja, wir vertrauen ins Geld. Wir vertrauen darin, dass das Geld morgen noch genauso viel wert ist wie heute. Oder ungefähr wenigstens. Ja, wir vertrauen darin, dass in die Stabilität unserer Häuser, in unserer Konstruktion. Wir vertrauen darin, dass unsere Gesellschaftsstruktur, unser politisches System halbwegs stabil ist. Ja, wir müssen uns nicht mit dem Gewehr im Anschlag zu Hause verschanzen und Haus und Hof verteidigen, weil wir in bestimmte einfach Institutionen vertrauen. Wir vertrauen, dass wenn wir immer wieder mal enttäuscht werden, grundsätzlich, dass wenn wir irgendwo für irgendetwas bezahlen, wir dann auch die Ware geliefert bekommen. Also ohne Vertrauen geht einfach nichts. Ja. So, und deswegen ist auch, wenn wir jetzt immer mehr Alltag, immer mehr unseres gesellschaftlichen Lebens auch ins Digitale verlagern, geht auch dort nichts ohne Vertrauen. Ja. Und wenn ich dann sozusagen Dienst in Anspruch nehmen will und kann ihnen im Grunde gar nicht vertrauen, weil ich davon ausgehen muss, dass das, was in der Datenschutzerklärung steht, nicht stimmt, dass das, was... dass man mich versucht, an jeder Stelle irgendwie auszutricksen und an Dinge ranzukommen, die ich vielleicht nicht freiwillig geben will, dann findet das Vertrauen natürlich ganz schnell ein Ende. Und dann werden bestimmte Dinge nicht funktionieren. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Insofern ist Datenschutz an der Stelle halt eben auch eine wichtige Grundlage, um Leuten ein bestimmtes Vertrauen zu geben. Ja. So. Aber wir kamen immer noch in der Frage, wie mache ich eigentlich die Einstiegshürde für Unternehmen möglichst einfach, mit dem Datenschutz anzufangen. Ja. Weil, Hand aufs Herz, immer ganz ehrlich, es gibt viele, die bis heute noch nicht ansatzweise irgendwas in diese Richtung getan haben.
Ja, stimmt. Und es gibt auch immer wieder neue Unternehmen.
Ja gut, logisch. Aber es gibt auch von denen, die es schon seit 1880 gibt, gibt es auch heute noch Rechtsnachfolger, die immer noch nichts mit dem Datenschutz zu tun haben.
Ja gut, das stimmt. Das ein oder andere Unternehmen hat das noch nicht mitbekommen. Nein, das stimmt.
Ja. So, aber die Idee jetzt dahinter wäre doch zu sagen, warum kann man Datenschutzprozesse nicht so standardisieren und nicht sozusagen so in Anführungszeichen von der Stange auch produzieren, dass sie mit kleinen Anpassungen von jedem Unternehmen, oder sagen wir, wenn man es ganz besonders gut machen will, konzentriert man sich vielleicht auf bestimmte Branchen, dass jedes Unternehmen in einer solchen Branche im Grunde sehr schnell diese Datenschutzprozesse adaptieren und in die eigenen Geschäftsprozesse integrieren kann. Und das Material dazu bekommt, damit auch effizient umzugehen. Weil das jedes Unternehmen komplett das Rad neu erfindet, das finde ich eigentlich unsinnig.
Ja, aber das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass das auch gar nicht so gewollt ist, dass man dass das so, so durchschaubar ist, was man halt macht als Datenschutzbeauftragter. Und ich sage aber immer, man wird ja nicht dafür bezahlt, Dokumente vorzubereiten oder zu erstellen, sondern man wird ja für das Wissen bezahlt, für die Erfahrung.
Hm.
So. Ja. Das ist ein bisschen was anderes. Also ich kann meine Zeit natürlich damit verschwenden, eigentlich standardisierte Prozesse jedes Mal neu zu denken.
Hm.
Oder ich kann halt es mir einfach machen. Aber
jetzt hier fordert uns ja jemand heraus, ne? So leicht werden wir hier nicht von der Angel gelassen.
Provokativ also, hier.
finde ich wirklich gut. Die Frage ist jetzt, Hand aufs Herz. Ja. Wenn wir an kleine Unternehmen rangehen,
ja.
Wie machen wir das?
Also, soll ich jetzt sagen, woher ich meine Kunden kriege? Ich kriege meine Kunden auf total viele verschiedene Wege.
Es geht gar nicht darum, wie du deine Kunden kriegst, sondern, sondern wie du sozusagen ein kleines Unternehmen ansprichst.
Genau, und, sagt sie. Nein, sie will wissen, wo ich deine Kunden herkriege. Ja, das ist eigentlich, steht da ja auch zu, habe ich auf Facebook angefangen. Man glaubt es nicht. Ich war 2017 sehr aktiv und als ich da angefangen habe, da gab es noch irgendwie keinen Datenschutzbeauftragten, der freiwillig gesagt hat, ich bin Datenschutzbeauftragter. Aber
ist ja schon ein bisschen Treppenwitz der Geschichte, dass ein Datenschützer seine Kunden auf Facebook findet.
Ja, klar. Ich bin auch wieder auf Facebook. Das gibt es auch zu. Ich bin auch auf Instagram. Und ich bin auf LinkedIn. Ich habe Kooperationspartner.
Gut, aber jetzt nochmal um die Frage, wie überzeuge ich denn ein kleines Unternehmen? Ja. Also es ist im Prinzip selten so, dass ich jetzt ein kleines Unternehmen anspreche und sage, pass mal auf, Jungs, ihr müsst jetzt Datenschutz machen.
Echt, bist du so?
So praktisch irgendwie, ne? Also ich mache an dieser Stelle nicht diese Form von Marketing, dass ich eben Leuten sage, hier, pass mal auf, ihr müsst und alles ganz schlimm und wisst ja die großen Strafen und so weiter. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja? Weil im Prinzip gibt es mehrere Ansatzpunkte. Einen, den ich in der letzten Zeit tatsächlich vermehrt gefahren bin, das ist Awareness zu schaffen über Verbände.
Du bist dann meine Verbände.
Das heißt, ist eben nicht dahin zu gehen und zu sagen, auch dieses Angstthema zu machen, sagen, hier, riesen Strafen drohen und ihr müsst und ihr müsst und ihr müsst, sondern einfach nochmal auch deutlich zu machen, ich sag mal, wie pragmatisch man den Datenschutz handhaben kann. Wie schnell es letztlich auch eingeführt ist, wie einfach man dann in der Unternehmensstruktur mitwachsen kann und wie es einem selbst, gerade die Dokumentationspflichten, die damit einhergehen, die einen selbst dazu bringen, wenn man sie in den Unternehmensprozess mit einbaut, eine Übersicht und eine Struktur in seiner Datenverarbeitung zu etablieren. Also tatsächlich auch eine Grundlage zu schaffen, bei der ich jederzeit sagen kann, was passiert bei mir eigentlich, die mich zu bestimmten, ich sag mal, Vorgehensweisen irgendwo anhält, die mir dann auch helfen, zum Beispiel IT-Sicherheit besser umsetzen zu können. Ja, weil mittlerweile durch den Datenschutz, IT-Sicherheit und Datenschutz ja eng miteinander, da hatten wir ja gerade neulich erst eine Session, wo sehr verbunden sind. Und wenn ich den Leuten eben zeigen kann, wie einfach es letztlich ist, diese Dinge zu berücksichtigen, dann kriege ich plötzlich Anfragen von Leuten, die sagen, ja, ich habe mich da ja schon auch mal mit beschäftigt, aber ich habe nie so genau gewusst, wo ich anfangen soll und wie ich anfangen soll. Und dann habe ich es wieder gelassen. Das ist in der Regel der Einstieg. Und ich habe es auch aus Webinaren, die ich gemacht habe, immer wieder gehört, dass einfach die Beratung fehlt. Also dass das Unternehmen sich an der Stelle einfach alleine gelassen fühlen. Wo sie gar nicht wissen, was sie machen sollen.
Ja.
Da gehe ich rein.
Das ist dein Ansatz.
Das ist mein Ansatz. Also ich kann ja so nur aus meinem Nähkästchen plaudern.
Ja, ich bin jetzt nicht bei den Verbänden. Ich bin bei Rechtsanwälten mit drin, aber ich kenne halt auch viele, die so große Online-Communities haben. Und da gebe ich auch regelmäßig Workshops im Jahr, so ein paar, wo ich ganz einfach das Thema nochmal von vorne sozusagen aufrolle. Tatsächlich, was sind personenbezogene Daten? Wer sind betroffene Personen und sowas alles? Also was sind verarbeitet? Also wirklich bei den Basics anfange, weil das ist so der Punkt, wo ich halt merke, wenn man halt am Anfang steht oder wenn, auch wenn man schon losgelaufen ist und die beschäftigen sich ja nicht, die Leute damit. Die hören das und sie wissen aber nicht, was es ist. So. Und das, da habe ich halt viel so, dass ich halt immer noch die Workshops habe und dann halt auch tatsächlich dann halt mal so, weiß ich nicht, 1,5 Stunden Verarbeitungstätigkeit. Wie mache ich ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten? Ich beantworte dann sehr, sehr viele Fragen. Das ist auch immer wieder so ein Thema. Viel Fragen beantworten. Die kommen auf verschiedenen Kanälen da natürlich rein. E-Mail, Telefon. Ja. Und wenn ich jetzt selbst unterwegs bin, dann versuche ich, das den Datenschutz immer von einer anderen Seite auszusehen. Also nicht, es kostet Geld und im schlimmsten Fall, wenn ich es nicht mache, und also es kostet Geld und Zeit, wenn ich es nicht mache, kriege ich Bußgeld. Also es sind diese Angst- und Schmerzfaktoren. Ich versuche das eher so in Erlebnisreisen, in den Schatz suchen, also man entdeckt sein Unternehmen neu und sowas, halt so zu verpacken. Weil ich glaube, auch der Rahmen ist ganz entscheidend, wie man da vorgehen kann. Das spricht natürlich nicht jedes Unternehmen an, ne? Also muss man auch ganz klar sagen. Deswegen sage ich, es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt was für eine Konzernstruktur. Oh, das wäre auch noch ganz interessant, Schatzsuche dazu gehen. aber es ist halt, ich versuche das halt positiv in einen anderen Kontext zu, in einem positiven Kontext zu kriegen. Also ich habe da auch schon was für den Sommer geplant. Dann gibt es eine Urlaubsreise. Ja, genau, das sind so die Sachen, die ich dann halt triggere. Ja,
ja, also. Aber der Trigger ist nochmal eine spannende Frage. Also was genau triggern wir? Weil ich meine, es ist bei uns ja auch nicht anders, wenn wir jetzt sozusagen Unternehmen davon überzeugen wollen, in Datenschutz zu investieren. Das ist in der Regel am Ende des Tages keine rationale Entscheidung, die da passiert. Eine emotionale Entscheidung. Die wird hinterher rational begründet. Aber im Kern ist es erstmal eine emotionale Entscheidung.
Genau.
Und also was ich so für mich rausgefunden habe, ist einfach, wenn ich ein Unternehmen anspreche, das zumindest, also es braucht zumindest mal eine gewisse Grundsensibilität für das Thema, sonst wird es halt schwierig. Also jemanden sozusagen zu sensibilisieren, der von dem ganzen Thema nichts hält, ist schwierig. Also das heißt, die Leute brauchen zumindest mal die Bereitschaft, sich der Sache zu öffnen. Und dann gibt es halt so sozusagen genau diesen Moment des Vertrauens. Ja? Sie wissen, sie müssen sich irgendwie mit Datenschutz beschäftigen, sie haben entweder keine Lust oder keine Ahnung, fühlen sich überfordert. Und dann ist es häufig dieser Moment, dass ich sozusagen das Vertrauen ausstrahle, zu sagen, passt auf, Leute, ich nehme euch jetzt an die Hand. Es ist alles gar nicht so schlimm. Das ist, ich sag mal, einfach normale Tagesgeschäftsarbeit, die ihr in eure Unternehmensprozesse integriert. Und dann läuft das. Und dann habt ihr relativ schnell 80% der ganzen Anforderungen, die an euch gehen, die habt ihr im Griff. Ja, und dann ist es egal, ob ihr wachst oder nicht wachst. Ihr könnt das einfach immer wieder mitnehmen. Und es ist einfach zu handeln für euch. Und diese Ruhe, in der Ruhe liegt ja die Kraft, ne? Diese Ruhe aufzutragen, sagen, pass auf, wir müssen jetzt nicht irgendwie hektisch irgendwie irgendwelche Aktionen da starten, sondern wir machen das ganz Stück für Stück. Und ich helfe euch dabei, unterstütze euch dabei. Das nimmt ganz viel Druck raus und damit habe ich die allerbesten Erfahrungen gemacht.
Und das Schöne ist, dann kommt immer die Frage am Ende so eines solchen Gesprächs. Und wann sind wir damit fertig? Wie lange dauert das? Ja, ja. Das ist echt so. Das ist ja, es ist ja. Das ist übrigens ein Punkt. Ne? Das sehen wir so. Das sehen die Kunden manchmal nicht so. Wo ich auch immer, also da kann, also bei manchen kann ich mir halt auch tatsächlich den Mund fusselig regen, so nach dem Motto, ihr kriegt dumme Fragen von euren Kunden. Mhm. Warum packt ihr das nicht einfach mit auf die Website? Ja. Warum kommt diese Frage überhaupt? Also das sage ich auch immer, man kann das natürlich auch, das finde ich halt auch immer so den Punkt, man kann es auch sein, also klar, wenn man natürlich mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeitet, so wie ich, dann ist das ja auch ein bisschen häufiger der Fall. Man kann es auch seinem Kunden leicht machen. So. Und je leichter du das deinen Kunden machst, je schneller die etwas finden, sehe ich doch auch, wenn ich irgendwo ein Tool suche, also mir angucken soll. Ja, dann gehe ich natürlich auch da auf die Webseite. Und dann, wenn ich da alles finde, und das geht ratzfatz, die Sachen zu finden und mir durchzulesen, und das ist alles super übersichtlich, und ich kriege genau die Infos, die ich brauche, so ungefähr, dann ist ja schon klar, dass ich das besser finde als bei jemandem, der da irgendwie der sagt, ja, ich mach das und das war's. So, und da musst du dann halt erstmal hinfragen, so ungefähr. Ne? Da musst du dann erstmal aktiv werden und fragen und dann kriegst du da irgendwie 2-3 Tage später dann erstmal eine Antwort und dann verstehen die nicht, was du von dir willst. Und
Vielleicht noch ein Triggerpunkt, den ich jetzt auch neulich öfter gesehen habe, oder häufiger wahrnehme, das ist tatsächlich, wenn kleine Unternehmen mit größeren zusammenarbeiten wollen, dass dann die größeren, die ja, sag ich mal, sehr auf größtenteils auf Compliance achten, dass die dann bei den Kleinen die Daumenschrauben andrehen und die dann das erste Mal mit irgendwelchen Begriffen konfrontieren, wo die dann sehr aufgeschreckt erstmal loslaufen und versuchen jetzt irgendwie dem gerecht zu werden und gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und da ist es in der Tat tatsächlich auch so, dass es die einen gibt, die davon überrannt werden und dann in einer Art Panikaktion den Datenschutz auf links drehen wollen. Und es gibt die es ein bisschen schlauer anfangen, die sich von vornherein darüber Gedanken machen, weil sie genau wissen, dass wenn sie mit den Größeren spielen wollen, sie auch an dieser Ecke Anforderungen zu erfüllen haben.
Das ist auch so.
Darf ich kurz noch eins zwischen? Ja. Der Klaus-Michael Kaiser hat noch eine Frage gestellt.
Ach, der Clubhauser, ja.
Ja, die habe ich jetzt erstmal, damit wir im Thema bleiben, übersprungen. Okay. Aber die kommen wir auf jeden Fall noch. Also stay tuned, Thema nehmen wir gleich nochmal auf. Ja.
Das Ding ist ja auch, es ist manchmal für den Kunden gar nicht so ersichtlich. Ja, ich arbeite ja auch mit manchen Dokumenten, wo ich halt weiß, okay, wenn ich sie jetzt erstelle, tut es dem Kunden nicht weh, also meinen Demandanten nicht weh, aber seine Kunden werden, irgendwann kommt so ein großer Kunde und der fragt danach. Und das Schönste ist dann, wenn du dann als Anschluss so auftragst, so, jupp, hab ich. Haben wir schon gemacht. Das ist immer so das Schönste. Und das ist dann halt manchmal so, für den Kunden so, brauche ich das? Nee, ad hoc nicht. Aber irgendwann, ja. Und dann wird es schwierig, wenn du es dann nicht hast. Dann dauert's. So, jetzt können wir Clubhouse machen.
Ja, noch ein Satz. Gerade auch bei Startups ist zum Beispiel das Argument, dass da habe ich häufig schon am Anfang, wenn ich mit denen in Kontakt bin, schon so eine Sensibilität für das Thema Datenschutz, aber sie haben halt keine Zeit, sie sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und da ist halt sozusagen der Triggerpunkt auch der, dass ich sage, Leute, jetzt habt ihr noch die Gelegenheit, euch drum zu kümmern. Wenn das, was ihr alle wollt, nämlich dass das Ding abgeht wie eine Rakete, ja, dann habt ihr ganz andere Sorgen. Und deswegen müsst ihr eigentlich die Prozesse, die ihr später dann, wenn ihr größer werdet, alle mal braucht, die müsst ihr eigentlich jetzt, wo ihr noch klein seid, die müsst ihr jetzt implementieren, und zwar in einer Weise, dass sie mit euch mitskalieren. Und
ständig am Hinterherlaufen.
Ja, aber mit dem Argument, also wer jetzt nicht ganz völlig bekloppt in der Birne ist, mit dem Argument habe ich sie eigentlich relativ schnell alle bei der Stange, weil sie natürlich alle auch darauf, logischerweise, das hätte es ja nicht gemacht, darauf spekulieren, hier auch durchzustarten. So, lass uns mal kurz dieses leidige Thema Clubhouse. Also nicht, die Frage ist leidig, die ist total gut. Aber das Thema Clubhouse ist eins, da habe ich so meine ganz spezielle Meinung und Haltung zu.
Clubhouse Medium, eine private und geschäftliche Trennung möglich.
Also sind ja
geschäftlich darfst du die gar nicht nutzen. Geschäftlich darfst du die eigentlich gar nicht nutzen, steht, glaube ich, in den Nutzungsbedingungen drin. Also zumindest die ich im Januar oder Februar gelesen habe.
Ja, also das sind ja zwei Fragen, die hier gestellt werden. Ja. Die würde ich jetzt gerne auch mal getrennt betrachten.
Ja.
Wie steht ihr zu Clubhouse? Also ich sag mal, der Service ist mir relativ wurscht. Ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee, sowas wie so eine Mischung aus, ja, wenn man sagen, Podcast und Diskussionsforum und so weiter niederschwellig zu machen. Also vom Prinzip her einfach mal ein netter Ansatz. Aber es ist halt ein aus meiner Sicht völlig unfertiges Produkt, das in keiner Weise irgendwie Privacy by Design oder auch sowas wie Security by Design irgendwie beinhaltet. Und letztlich in die gleiche Richtung geht. Das wundert auch nicht, wenn man weiß, wer so als Sponsor dahinter steht, eigentlich in so eine ähnliche Richtung geht wie Facebook. Daten abgreifen und dann Daten verkaufen letztlich am Ende des Tages. Die Datenschutzbedingungen, die da formuliert sind, die sind schon heftig kriminell. Kann man eigentlich nicht zustimmen, wenn man das möchte. Und von daher nette Idee, aber die Umsetzung finde ich dramatisch schlecht an der Stelle.
Ich kann mich mit dem Format überhaupt nicht anfreunden. Also das habe ich so gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Das ist nie.
Aber das würde ich jetzt, sage ich mal, als Datenschutzbeauftragter nicht bewerten wollen. Den anderen gefällt es nicht. Für mich ist einfach die Frage, ist das Ding sicher genug gebaut? Sind meine Daten, die ich da abgebe, sicher aufbewahrt? Und hier hat ja natürlich dieses Format Sprache nochmal ganz besondere Anforderungen. Ja, das Recht am gesprochenen Wort, die Frage, habe ich hier irgendwelche, erzeuge ich irgendwelche Bedingungen, Vertrauensdatbestände, die dann hinterher sich als nicht so gegeben herausstellen. Also da kann ja, glaube ich, Bolo Ramelow ein Lied von singen. Was da passiert, wenn man das Gefühl bekommt, der Raum ist privater, als er tatsächlich ist. Das sind alles so Faktoren, die finde ich halt nicht gut. Deswegen stehe ich persönlich jetzt diesem Medium oder dieser Software eher ablehnend gegenüber. Das zur ersten Frage. Und die zweite Frage hast du ja sozusagen erstmal formal beantwortet, indem du gesagt hast, so kenne ich es auch, die Geschäftsbedingungen lassen eine geschäftliche Nutzung eigentlich überhaupt nicht zu. Wobei das aus meiner Sicht auch nur Tarnung ist, weil Clubhouse ja wohl offensichtlich bestimmte Leute, die dort Veranstaltungen machen, sogar bezahlt, dass sie dort Veranstaltungen machen. Also insofern kann man dann spätestens bei diesen Leuten auch nicht mehr sagen, dass sie das privat nutzen. Ja. Das denke ich mal, hat wahrscheinlich irgendwelche formaljuristischen Gründe, warum man das so macht. Die private Nutzung, also die wirklich strikt private Nutzung, das kann jeder mit sich selber abmachen. Ja. Da kann jeder sagen, ich nutze das oder ich nutze das nicht. Bei der geschäftlichen Nutzung ist es so, da kommt eine sehr unangenehme Sache auf einen möglicherweise zu. Das nennt sich nämlich in der DSGVO die gemeinsame Verantwortung. Hm. So, die gemeinsame Verantwortung, wenn ich also sozusagen jetzt Veranstaltungen auf Clubhouse anbiete, irgendwelche Talks, was auch immer, und Leute dazu einlade, dann habe ich mich sozusagen für meine Veranstaltungen explizit für diese Plattform entschieden. Und mit dieser Entscheidung, und das ist, sage ich mal, eine klare Analogie zu dem EuGH-Urteil zum Thema Facebook-Fanpages, mit dieser Entscheidung habe ich sozusagen dann auch die Möglichkeit für Clubhouse eröffnet, massenhaft Daten abzugreifen der Leute, die dann auf meine Einladung hin die Plattform auch besuchen.
Ja.
Und das bringt mich eben juristisch in eine gemeinsame Verantwortung. Und diese gemeinsame Verantwortung hat halt eben zur Konsequenz, dass ich auch, das muss man sich dann wirklich auch auf der Zunge zergehen lassen, gesamtschuldnerisch für Datenschutzverstöße dieser Plattform hafte. Also will sagen, wenn dann einem der Leute, die ich da eingeladen habe, datenschutzrechtlich ein Schaden entsteht, dann muss der sich nicht zwingend an Clubhouse wenden, sondern der kann sich auch an mir schadlos halten.
Das ist ganz dann diskutieren wir mit Clubhouse.
Ja, das ist so nach dem Motto der Musketiere, ne? Alle für einen, einer für alle. Da bin ich halt dann direkt in der Haftung mit drin. Also deswegen kann ich also unabhängig davon, dass es eben von den Geschäftsbedingungen her eigentlich ausgeschlossen ist, an der Stelle eine geschäftliche Nutzung auch nicht empfehlen. Und dann möchte ich die Frage, die mir hier nicht gestellt worden ist, gleich noch mit beantworten. Nämlich, was halte ich von den ganzen Influencern, die diese Plattform gehypt haben, insbesondere auch einige unserer Politikpromis, voran unsere Digitalministerin und diverse Politiker, finde ich eigentlich aus zweierlei Hinsicht bedenklich. Die eine ist, dass hier ganz klar erstmal ein Rechtsbruch da ist. Also die Plattform ist nicht DSGVO-konform. Die Firma hat keinen Vertreter in der EU. Sie hat keine ordentlichen Datenschutzerklärungen. Sie ist in keiner Weise datenschutzkonform. Und dann kann ich das eigentlich, also insbesondere wenn ich deutsche Digitalministerin nicht mit den Worten entschuldigen, ja, man sollte nicht jede Innovation gleich mit der Datenschutzkeule erschlagen. Ich finde, das ist ein Tritt ins Knie für alle deutschen Startups und Gründer, die sich vom ersten Moment an auch versuchen, an Recht und Gesetz zu halten. Das geht einfach nicht.
Petra hat eine Frage.
Ja, Petra hat eine Frage, die auf ein Missverständnis hinausläuft. Nicht der eingeladen wird, ist in der Haftung, sondern der einlädt. Also in dem Moment, wo ich eine Veranstaltung auslobe, also ich der Veranstalter bin ich auch, wenn ich das auf Clubhouse mache, zusammen mit Clubhouse für die Datenverarbeitung, die in dem Rahmen stattfindet, auch mitverantwortlich. Auch wenn die Verantwortung, sag ich mal, unterschiedlich gewichtet sein kann, das spielt keine Rolle. Das muss nicht 50-50 sein oder so. Das, alleine die Tatsache, dass ich mich für die Plattform entschieden habe, um die Veranstaltung durchzuführen, das bringt mich schon in die Verantwortung. Das gilt nicht für die ich einlade. Ja, also wer sozusagen nur bei der Veranstaltung teilnimmt, der ist da nicht in der Haftung. Genau. Ja, Entschuldigung, wenn es anders rüberkam.
Weil man natürlich auch immer noch so ein bisschen dabei sagen muss, wenn ich das richtig sehe, Petra ist in Zürich, genau. Petra ist in der Schweiz. Im Grunde genommen ist die DSGVO ja da ja nicht. Ne? Also da gibt es ja da euer DSG. Aber ich glaube, euer eidgenössischer Datenschutzbeauftragter, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich sehe immer nur EDÖP oder so ähnlich. Der folgt der Auffassung des EuGH in der Sache. Facebook-Fanpage ist er gefolgt, ja. Ja, der gemeinsame. Ja. Weil da müssen wir noch mal unterscheiden. Ne? Also DSG, DSGVO, da gibt es schon so in den Feinheiten doch Unterschiede noch.
Na, also. Das stimmt, hast du vollkommen recht. Nein, aber einfach nochmal zum Abschluss, der Verantwortliche ist, oder der Veranstalter ist der Verantwortliche.
Ja.
Ne? Nicht der Teilnehmer. Aber was Klaus-Michael Kaiser hier schreibt, das ist schon wichtig. Und ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, dass nämlich derjenige, der bei Clubhouse beitritt, früher oder später von Clubhouse deutlich dazu aufgefordert wird, sein Adressbuch freizugeben. Also insbesondere dann, wenn er versucht, andere Leute zu Clubhouse einzuladen.
Das geht jetzt aber auch ohne die Veröffentlichung des Adressbuches.
Ja, das ist jetzt neuerdings raus. Okay, gut, da hast du eine neuere Information als ich. Mhm. Das war halt ganz am Anfang auf jeden Fall so. Und ist natürlich ein Problem, wenn man dann Daten von Leuten mit hochlädt, die gar nicht bei Clubhouse sind und die da auch nicht hinwollen. Und die im Zweifel auch noch nicht mal was davon wissen. Das ist übrigens das gleiche Thema, das man auch bei WhatsApp hat. Ja. Weswegen auch eine geschäftliche Nutzung von WhatsApp nur sehr eingeschränkt möglich ist, nämlich dann, wenn man ein Handy hat, in dessen Adressbuch nur WhatsApp-Kontakte drin sind. Das ist der einzige Weg, das irgendwie geschäftlich nutzen zu können. Ansonsten hat man genau da auch wieder das gleiche Problem. Man lädt sein Adressbuch hoch, ziemlich zwingend, und hat dann Adressen auch mit hochgeladen von Leuten, die eben nicht bei WhatsApp sind und damit vielleicht auch gar nicht einverstanden sind, dass ihre Daten da sind. Also das ist das Thema, wo man natürlich auch als End-User im Zweifelsfall Probleme bekommt. Ist im Übrigen auch bei LinkedIn so, es ist an allen möglichen Stellen so, wo man das Adressbuch hochlädt. Immer dann, wenn man Leute mit in der Plattform bekannt macht, die da noch nicht sind, dann hat man das Problem. Außer zum Beispiel bei so Messengern wie Signal, die einen erheblichen Aufwand betreiben, damit die trotz Adressbuchabgleiches die personenbezogenen Daten nicht bei Signal landen. Das ist nicht ganz trivial, wie sie das machen, aber da ist es datenschutzrechtlich unbedenklich. Auch ne, wenn plötzlich in seinem Adressbuch dann hochpoppt, ja, der ist jetzt auch bei Signal und der ist jetzt auch bei Signal und so. Das machen die auf andere Weise, da werden die Daten pseudonymisiert und abgeglichen, die Pseudonyme abgeglichen, da hat Signal keine Chance, an die Daten ranzukommen. Genau. Ja, aber wenn wir jetzt sozusagen sagen, es gibt Unternehmen, die, auch kleine Unternehmen, die haben eine gewisse Awareness, die wissen nicht, wo sie anfangen sollen, die sind vielleicht einfach schlicht überfordert. Ich glaube, da müssen wir Datenschutzbeauftragten einfach auch von unserem hohen Ross runter zu sagen, die müssen Datenschutz gut finden. Ja, wer Datenschutz nicht gut findet, der ist kein guter Unternehmenslenker. Es geht ja so ein bisschen auch in die gleiche Richtung, die ich neulich auf LinkedIn gelesen habe. Ne? IT ist Chefsache.
Ja, genau.
Als Chef, auch Datenschutz ist in dem Sinne keine Chefsache. Das ist ein Punkt unter vielen, und das muss ich auch so akzeptieren als Datenschutzbeauftragter. Und das, was ich halt tun kann, ist, die Themen so aufzubereiten, dass sie eben schnell und gut entschieden werden können und dass dass die Verantwortung natürlich bei der Unternehmensleitung liegen bleibt, aber sie mit dem praktischen Doing halt möglichst wenig zu tun hat.
Ja. Das ist es ja. Na, also man ist immer so, man steht ja drinnen beratend tätig, so. Klar, nur die Frage ist, wem bürdest du es dann auf? So, aber mit Sicherheit nicht dem Chef. So, also das, also der kriegt von allen Abteilungen irgendwelche Reports, so, und so ungefähr muss das auch von einem Datenschutzbeauftragten kommen. Er muss ja wissen, wofür er sich entscheiden soll. Na, also einfach dahin zu gehen und zu sagen, nee, das geht nicht, ist mit Sicherheit auch keine gute Idee, ne? Also ohne Alternative. Also da ist es halt, ja.
Ja, und ich bin weiterhin der Auffassung, dass Datenschutz und Innovation sich nicht ausschließen. Ich habe jetzt tatsächlich bei einem Unternehmen einen Auftrag, bin dabei, gerade einen Auftrag zu akquirieren, wo ich eigentlich sozusagen den Anti-Datenschützer spielen soll. Also die haben einen Datenschützer im Unternehmen, aber der ist so risikoavers, der lehnt alles ab.
Oh.
Und denen geht es jetzt darum, genau dieses stressfreies Datenschutz-Ding zu machen und zu sagen, okay, wie können wir denn das, was unser Geschäftszweck ist, das, was wir erreichen wollen, wie können wir das denn datenschutzkonform erreichen? Wie können wir arbeiten? Und da müssen wir, glaube ich, Datenschutzbeauftragten echt nochmal unsere Attitüde ändern. Ja. Auch das ist ein wichtiger Hinweis. Datenschutz ist auch Change Management. Absolut. Absolut. Und wer sich mit Change Management schon beschäftigt hat, der weiß natürlich auch, welche Hürden das gibt. Das haben wir schon immer so gemacht. Da ist viel auch mit Angst. Ja. Und auch da ist es halt eben wichtig, dass man eben mit fertigen Konzepten kommt, also mit groben Schablonen, die man dann eben anpassen kann, aber wo man einfach Leuten sagen kann, so pass mal auf, ne? Ihr macht A, ihr macht B, ihr macht C und dann ist gut, weil viele haben einfach auch Angst. Ne? Also gerade wenn ich jetzt mit in Anführungszeichen einfachen Mitarbeitern spreche, die haben teilweise auch einfach Angst, Dinge falsch zu machen. Wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Ja? Und dann gibt es am Ende noch irgendwelche Strafen für irgendwelche Dinge, die wir falsch machen. Dann wird aus Angst, wird dann vielleicht gar nicht mit Daten gearbeitet, was ja auch fatal ist. Ne? Und da müssen wir einfach unsere Attitüde, glaube ich, ganz schön ändern. Ja, das sage ich jetzt mal so als...
Auf Augenhöhe wäre schon ein Vorteil.
In die Datenschützergemeinde.
Ja, es ist auf Augenhöhe. Ne? Und das stimmt so sehr mit dem Change Management. Ich habe ja früher Software-Migration gemacht. Das ist ja ähnlich. Ne? Das ist... Ja, das ist ein Spaß. Da muss man den Leuten auch immer wieder verkaufen, dass es eigentlich besser gehen soll.
Hm. In Behörden ist Datenschutz meist Chefsache, weil niemand über den Bürgermeister hinweg entscheidet. Das ist natürlich in solchen streng hierarchisch organisierten Strukturen ist das auch häufig schwierig, ja.
Ja, siehst du, deswegen habe ich keine Behörden.
Ja gut, ich habe das Gegenteil schon erlebt. Also ich habe ja auch Projekte in Behörden gemacht. Und da ist es dann nicht zwingend so, dass es Chefsache ist. Aber klar, ich kann das nachvollziehen. Es ist im Übrigen auch in manch anderen Unternehmen da muss man gar nicht in die Behörde gehen, so dass Dinge erstmal sozusagen auf den unteren Ebenen gar nicht entschieden werden und dann bis hoch delegiert werden und oben wird dann eine Entscheidung getroffen, über die man sich unten dann wieder wundert, wenn sie zurückkommt. Also auch da ist es zum Beispiel so, ich ermutige alle Unternehmen, wenn sie ein bisschen größer sind, mit denen ich zusammenarbeite, dann zum Beispiel sowas wie einen Datenschutzkoordinator, also wenn sie nicht selber den Datenschutzbeauftragten stellen, sondern das zum Beispiel durch mich als extern machen lassen, dann sage ich, aber dann nimmt ein Datenschutzkoordinator jemand, der auch im Unternehmen gewisse Möglichkeiten hat zu agieren Und dann packen wir sozusagen das operative Geschäft auf dem Level und dann alles, was sozusagen dann strategische Entscheidungen sind, die packen wir nach oben. Da hilft übrigens auch ein Unternehmen, wenn man den Datenschutz tatsächlich an der Stelle per Leitlinie in der Unternehmensgeschäftsführung sozusagen verankert. Das heißt, das ist der einzige Punkt, wo man eigentlich, sage ich mal, die Geschäftsführung wirklich, wirklich greifen muss im Tagesgeschäft. Braucht man es dann nicht mehr, aber an der Stelle ist es so, die müssen sich zum Datenschutz bekennen. Also die müssen sagen, dass sie müssen es nicht machen, aber sie müssen sagen, Datenschutz ist wichtig und wir wollen, dass Datenschutz im Unternehmen umgesetzt wird. Und wenn sie das sich dazu schriftlich bekannt haben, dass man sozusagen mit diesem Zettel, diesem Persilschein im Unternehmen unterwegs sein kann, dann ist der Rest eigentlich gar nicht mehr so ein großes Problem. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
Wo kommt der Ausdruck Persilschein eigentlich her?
Weiß gewaschen.
Weiß gewaschen. Aber es gibt auch noch Weißer Riese und andere diverse Marken.
Ja, muss ich jetzt hier Werbung einbringen oder was? Okay. Ich wollte jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Genau.
Das ist keine bezahlte Werbung.
Aber das ist interessant. Aber ich kenne viele größere Unternehmen, die also wirklich sehr radikal WhatsApp von den Firmenhandys verbannt haben. Das gibt es nicht. Keine Chance. Na Mensch, Jasmin, ich könnte noch 2 Stunden weiter mit dir plaudern, aber...
Echt? Das ist ja schon mitten in der Nacht. Das ist hier eine Late-Night-Show.
Late-Night-Show, ja. Nein, aber wir müssen mal, glaube ich, zu einem Ende kommen.
Ja.
Aber es ist ja toll, es gibt ja...
Naja.
Ja, ich kenne das Problem.
Naja. Kindergarten.
Ich habe noch nicht... Schule.
Naja, Kindergarten, Schule.
Ja, wobei es tatsächlich einen enormen Move von WhatsApp weg zu Signal gegeben hat vor einiger Zeit. Das ist aber schon wieder ein bisschen eingeschlafen.
Ist hier nicht angekommen.
Menschen vergessen das auch relativ schnell. Ja. Also ich bin noch konsequent geblieben. Toi, toi, toi. Hab schon seit mehreren Jahren kein WhatsApp mehr, aber ich muss auch sagen, ich bin von der einen oder anderen Kommunikation auch echt abgeschnitten. Also keine Chance. Ja, wir haben zu danken. Wir haben zu danken, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid, dass ihr so fantastisch euch beteiligt habt.
Ja.
Tolle Diskussion.
War schön.
Ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Genau, wir werden intensiv die nächsten Sessions planen, dann werden wir dann auch wieder konkreter auf bestimmte Themen eingehen. Ihr dürft uns natürlich auch gerne jederzeit eure Themenwünsche schicken, da sind wir ganz offen. Mit dem Timo bin ich im Gespräch, dass wir für nächste Woche das Thema IT-Sicherheit nochmal in einem Dreier-Talk sozusagen mit aufnehmen. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn das klappt. Und genau, dann würde ich sagen, ihr Lieben, dann bleibt alle gesund. Ja, macht es gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder an dieser Stelle, wenn es heißt Cyber Talking. In diesem Sinne, macht's gut.